Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen. Mein Name ist Rudi Zerne.
Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder zuhört. Rudi, du moderierst Aktenzeichen XY ungelöst jetzt seit mehr als 20 Jahren und wir machen den Podcast jetzt auch schon eine ganze Weile. Da ging es in beiden Formaten um teils echt grausame Verbrechen. Macht dir das eigentlich noch was aus?
Ja, in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst geht es ja nur um ungelöste Fälle und Verbrechen, Kapitaldelikte. Das beschäftigt mich schon, wenn man mit dem Schicksal von Angehörigen konfrontiert wird, die mit dem Verbrechen und mit der Ungewissheit leben müssen, wenn es um Vermisstenfälle geht. Also das geht nicht spurlos an mir vorbei.
Meinst du, ja, es gibt die Art Gefahr, sag ich mal in Anführungszeichen, dass du irgendwann abstumpfst?
Auf keinen Fall. Also abstumpfen nicht und du gewöhnst dich auch nicht dran. Ich denke immer in all den Jahren, ich habe schon alles erlebt, aber es gibt immer wieder neue Varianten von Tötungsdelikten und was mich immer besonders erschüttert ist, wenn sie extrem kaltblütig ablaufen. Also ich versuche das immer nicht so nah an mich heranzulassen. Das ist übrigens ein Rat, den ich von Ermittlerinnen und Ermittlern angenommen habe.
Trotzdem gibt es aber wahrscheinlich Fälle, die dich auch mehr beschäftigen, oder?
Ja klar, ganz generell, Morde sind immer etwas Schreckliches, aber auch Vermisstenfälle, wo die Familien nicht mal wissen, ob ihre Angehörigen überhaupt noch leben. Wir haben ja immer diese Spezialausgaben, wenn es um vermisste Personen, vermisste Kinder geht. Und da ist diese Ungewissheit spürbar. Das ist absolut zermürbend. Ja, und dann darüber hinaus immer, wenn Kinder Opfer von Gewalt werden, von Verbrechen werden, das ist ganz entsetzlich für Eltern das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Und das ist ja auch unser heutiges Thema.
Ja, tatsächlich. Wir sprechen heute über so einen Fall. Es geht um zwei Verbrechen aus dem Jahr 2015. Opfer sind zwei kleine Jungen aus Potsdam und Berlin, 6 und 4 Jahre alt. Ihre Namen haben wir für diese Folge übrigens aus rechtlichen Gründen geändert. Beiden Kindern ist wirklich Schreckliches widerfahren. Das kann man jetzt schon sagen.
Deswegen gleich am Anfang dieser Folge wieder einen Hinweis vorab. Es geht in diesem Fall um zwei brutale Morde und auch um sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Wenn ihr euch bei diesen Themen unwohl fühlt, dann überspringt die Folge vielleicht lieber oder hört sie euch nicht allein an.
Und wir haben heute auch wieder einen Gast bei uns im Studio. Freue mich, dass er zu uns gekommen ist. Kriminalhauptkommissar Ulf Brünsing von der Kriminalpolizei in Potsdam. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Brünsing.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Brünsing, Sie waren Teil der Sonderkommission, die 2015 vor allem zu dem ersten Verbrechen ermittelt hat. War das ein besonderer Fall in Ihrer Laufbahn?
Ganz sicher war das einer der Fälle, die in Erinnerung bleiben. Einmal waren hier die Opfer zwei sehr kleine Kinder und andererseits mussten wir feststellen, dass der Täter hier mit äußerster Brutalität vorgegangen ist. So dass jetzt mittlerweile nach über 8 Jahren doch einiges davon noch hängen geblieben ist.
Wir sprechen gleich über Ihre Ermittlungsarbeit in diesem Fall. Für diese Folge haben wir auch mit Rechtsmediziner Sven Hartwig von der Charité in Berlin und mit der Journalistin Verena Meyer von der Süddeutschen Zeitung gesprochen. Sie hat damals die Prozessberichterstattung gemacht. Beide hören wir später noch. Vorher wollen wir uns aber erst einmal genauer anschauen, was überhaupt passiert ist und gehen dafür in den Sommer 2015.
Es ist der 8. Juli 2015, ein Mittwoch. Leon ist 6 Jahre alt und geht in die 1. Klasse einer Grundschule. Er ist ein aufgewecktes und fröhliches Kind. Er hat kurze blonde Haare, ist für sein Alter aber eher zierlich und klein. Leons Mutter ist 25 Jahre alt, ausgebildete Übersetzerin und aktuell auf Jobsuche. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten wohnen Mutter und Sohn in einem Stadtteil im Südosten von Potsdam.
Die Familie ist erst vor 3 Wochen dort eingezogen. Leon und seine Mutter wohnten zuvor bei der Großmutter in Berlin. Doch das Kind soll nicht im Trubel der Hauptstadt aufwachsen. Hier ist es deutlich ruhiger. Spielplätze, viel Grün, eine Nachbarschaft, in der man sich kennt. Leon fühlt sich bereits wohl und lebt sich gut ein. Der Lebensgefährte von Leons Mutter hatte schon vorher in dem Wohngebiet gelebt, aber in einer deutlich kleineren Wohnung. Nun gibt es also eine gemeinsame Bleibe.
An diesem Morgen Anfang Juli bringt Leons Mutter ihn wie jeden Tag zur Schule. Er soll nicht alleine unterwegs sein. Deswegen wird Leon auch nachmittags immer abgeholt. An diesem Mittwoch ist das kurz nach 15 Uhr. Die beiden gehen zusammen in die Wohnung, rund 10 Autominuten von der Grundschule entfernt. Kurz darauf geht Leons Mutter zusammen mit ihrem Lebensgefährten für etwa eine halbe Stunde einkaufen. Leon bleibt so lange in der Wohnung.
Nachdem die beiden vom Einkaufen zurückgekommen sind, bekommt Leon von seiner Mutter die Erlaubnis, noch bis das Abendessen fertig ist, draußen spielen zu gehen. Sie schärft dem Jungen noch ein, den Hof nicht zu verlassen und in Sichtweite zu bleiben. Im Innenhof des U-förmigen, mehrstöckigen Wohnkomplexes gibt es einen Sandkasten, der von der Erdgeschosswohnung aus einsehbar ist. Leon spielt eine Zeit lang im Innenhof. Er ist dort allein. Andere Kinder sind nicht auf dem Spielplatz.
Es ist ungefähr 18.30 Uhr, als seine Mutter nach draußen geht, um zu rauchen. Danach ruft sie Leon zum Abendessen. Aber der Junge ist nicht mehr da. Zusammen mit dem Lebensgefährten sucht sie auf dem Wohnareal nach ihrem Sohn. Aber ohne Erfolg. Um 19.12 Uhr meldet sie Leon bei der Polizei als vermisst.
Ja, Herr Brünsing, Leons Mutter meldet ihren Sohn nach einer Dreiviertelstunde bei der Polizei als vermisst. Ist das noch ein Zeitraum, wo man sagt, ja, ein Sechsjähriger, der hat beim Rumtollen sicher die Zeit vergessen, der taucht schon wieder auf?
Kinder werden ja häufig als vermisst gemeldet. Dafür gibt es die unterschiedlichsten Gründe. Sie können von alleine von zu Hause abgängig sein, also ausgerissen sein. Es gibt die Dauerausreißer, die relativ oft weg sind, sodass so eine Vermisstenanzeige nichts Ungewöhnliches ist. Die allermeisten sind relativ schnell wieder da, beziehungsweise werden wiedergefunden. Und schaut man auf die Zeitabläufe hier in diesem Fall, hätte es auch bei dem sechsjährigen Potsdamer Jungen so sein können. Die Kollegen von der Polizeiinspektion aus Potsdam haben natürlich erste Suchmaßnahmen eingeleitet. Noch in der Nacht wurde das gesamte Wohngebiet und auch der nahegelegene Fluss überprüft und abgesucht. Wir hatten Suchhunde und Hubschrauber im Einsatz, aber der Junge konnte hier nicht gefunden werden.
Und wie kam der Fall dann letztlich zu Ihnen?
Nachdem er am nächsten Morgen nicht wieder da war, hat sich die Polizeiinspektion entschieden, einen Sondereinsatz einzurichten. Die Suche wurde dann auch gleich an die Öffentlichkeit getragen. Eine sogenannte Öffentlichkeitsfahndung wurde durchgeführt. Die Mutter hatte auch schon vorher über die sozialen Medien öffentlich um Hilfe und um Hinweise gebeten. Spätestens am Donnerstag wurde dann klar, dass die Situation hier ernst ist. Der Junge war kein Ausreißerkind. Das hatte die Mutter in ihrer Erstbefragung angegeben. Er war nie weggelaufen, war auch brav und hat wohl auf das gehört, was sie gesagt hat, sodass schon am Freitag, also zwei Tage nach dem Verschwinden, der Sondereinsatz ausgeweitet wurde. Und ab diesem Zeitpunkt war ich dann auch mit den Ermittlungen befasst und habe hier den Bereich der Hinweisaufnahme geleitet.
Ja, und damit hatten Sie dann auch gleich ziemlich gut zu tun, denn Sie hatten in den ersten Tagen unerwartet viele Hinweise bekommen, nicht?
Das stimmt. Übers erste Wochenende hatten wir circa 80 bis 100 Hinweise am Tag. Die mussten wir erstmal bewerten. Wir mussten eine Struktur entwickeln, um diese dann auch nach der Priorität abarbeiten zu können. Es gab noch die Möglichkeit, dass der Junge einen Unfall hatte. Wir haben deswegen die umliegenden Krankenhäuser abgeprüft. Wir haben Rücksprache gehalten und haben angefragt, ob dort ein Junge eingeliefert wurde. Das war nicht der Fall.
Gab es denn nicht irgendjemanden, der ihn mal gesehen hat? Er war ja eine ganze Zeit lang alleine im Innenhof und das ist natürlich, naja, von den Nachbarn ganz gut einsehbar, oder?
Wir haben natürlich mit Hochdruck Befragungen dort in der Nachbarschaft durchgeführt. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein großes Wohngebiet, wo hier der Wohnkomplex ist, wo der Junge gewohnt hat. Ein U-förmiges Gebäude, 5 Etagen hat es gehabt, mehrere Eingänge, also ein Mehrfamilienhaus. Und innerhalb dieses U's war dieser Buddelkasten, wo sich der Junge aufgehalten haben soll. Einige Nachbarn hatten ihn tatsächlich auch an dem Tag dort spielen sehen, konnten aber keine Angaben zu seinem Verschwinden machen.
In den Unterlagen gibt es ja eine Zeugin, die ausgesagt hat, sie hätte Leon um 16.50 Uhr noch in der Nähe der Wohnung getroffen. Laut der Frau hat Leon auf sie den Eindruck gemacht, als würde er etwas Verbotenes tun, dass er eigentlich nicht allein weg durfte.
Ja, das stimmt. Das war eine Nachbarin, die war dort mit ihrem Hund spazieren und meinte, sie hätte den Jungen auf der Rückseite des Wohnkomplexes, also in einiger Entfernung zu diesem Buddelkasten gesehen und hätte auch mit ihm gesprochen. Wir als Polizei hatten aber das Problem dabei, dass wir nicht wirklich verifizieren konnten, hat sie mit dem verschwundenen Jungen gesprochen oder war es vielleicht ein anderes Kind. Außerdem war die Frau also täglich dort mit ihrem Hund unterwegs, sodass wir auch den Tag nicht genau bestimmen konnten, wann sie diese Wahrnehmung getroffen hat.
Sie haben ja auch schon von den Suchmaßnahmen in der ersten Nacht des Verschwindens erzählt. Wo haben Sie denn in den Tagen danach nach Leon gesucht?
Die Kollegen haben wirklich jeden Stein umgedreht. Wir haben zum Beispiel sämtliche Mülltonnen entleert, wir haben Gullis geöffnet, haben da geschaut, haben in Schächten nachgeschaut, da gibt es ein Fernwärmenetz, was wir überprüft haben. Wir haben Kleidercontainer entleert und durchsucht, aber auch da haben wir keine Hinweise auf den Verbleib des Jungen gefunden. Wir hatten Personen- und Leichenspürhunde im Einsatz. Wir haben diesen Sandkasten, den Buddelkasten, wo er gespielt hat, komplett umgegraben. Wir hatten auch Taucher im Einsatz, die nicht nur in der nahegelegenen Nute getaucht sind, sondern auch in der Havel beziehungsweise noch in einem anderen kleineren See, der ca. 20 Gehminuten von seinem Wohnort entfernt ist. Zum späteren Zeitpunkt haben wir dann auch den Wasserstand in der Nute gesenkt, sodass also Kollegen mit Warthosen das komplette Flussbett abgehen konnten und überprüfen konnten. Aber auch hierbei haben wir keine Hinweise gefunden.
Es gibt Bilder, wie ein Bagger auf einer Art Luftbett auf den Fluss gefahren wird, um dort zu graben, während mehrere Polizistinnen und Polizisten in einer Reihe im Wasser stehen und nach dem Jungen suchen. Außerdem Leichenspürhunde und Taucher, Sie haben es ja schon gesagt. Dachten Sie denn da schon ans Schlimmste, also dass Leon nicht mehr am Leben ist?
Es ist so, dass die meisten verschwundenen Kinder innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb der ersten 24 Stunden, zurückkehren. Das sind ungefähr 99% aller Fälle. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die Chance, ein Kind unversehrt wiederzufinden, wenn es Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, deutlich geringer ist. So mussten wir zumindest damit rechnen zu diesem Zeitpunkt, dass hier auch ein Verbrechen zugrunde liegt.
Die zuständige SOKO wurde dann ja bereits kurz nach Leons Verschwinden gegründet. Wie viele Beamtinnen und Beamte waren denn in dieser Sonderkommission eingebunden?
Also in dieser Sonderkommission beziehungsweise auch in den Suchaktionen waren hunderte von Beamten, so möchte ich das mal beschreiben, mit eingebunden. Die kamen aus den unterschiedlichsten Bereichen und haben bei diesem Einsatz mitgewirkt.
Und es hat ja nicht nur die Polizei nach dem Jungen gesucht, auch aus der Zivilbevölkerung gab es große Anteilnahme und viele Menschen, die selbst nach dem Jungen gesucht haben.
Ja, das stimmt. Die Mutter hatte ja über die sozialen Medien um Hilfe und um Hinweise gebeten und die Reaktionen darauf waren wirklich immens. Mehrere hunderte Bürger und Bürgerinnen wollten selbst auch nach dem Jungen suchen. Teilweise kamen sogar Reiter hinzu. Und das zeigte tatsächlich eine sehr große Anteilnahme der Bevölkerung.
Wir haben jetzt viel über die Suche nach dem Jungen gesprochen. Wie sah es denn mit Leons Umfeld aus? Also wen haben Sie da alles befragt?
Da lag der Fokus zum einen auf diesem Wohnkomplex, wo der Junge verschwunden war. Die Kollegen hatten sich vom Einwohnermeldeamt die Registerauszüge geholt und haben sämtliche Bewohner befragt. Aber nicht nur Bewohner, sondern auch Leute, die dort zu Besuch waren oder aus anderen Gründen dort waren. Das waren mehr als 1200 Befragungen. Leider konnte keiner was zum Verschwinden sagen.
Das ist ja eine irre hohe Zahl von Befragungen. Gab es da wirklich keinen einzigen Hinweis? Leon ist ja immerhin am helllichten Tag verschwunden.
Es gab überschneidende Aussagen, dass zumindest zu der Zeit, wo der Junge dort gespielt hat, im Nahbereich dieses Wohnkomplexes ein Fahrzeug stand, ein Fahrzeug mit offener Heckklappe. Allerdings hatten wir keine weiteren Angaben, wie zum Beispiel Kennzeichen oder Fahrzeugtyp und auch die Farbe des Fahrzeugs war nicht genau beschrieben worden, sodass wir über diesen Hinweis auch nicht weitergekommen sind.
So traurig es ist, die meisten Verbrechen an Kindern finden im unmittelbaren Umfeld statt. Das heißt, sie mussten auch die Familie selbst überprüfen, nicht einfach.
Ja, das stimmt. Das war natürlich auch in diesem Fall einer unserer Ansatzpunkte. Man kann sich sicherlich vorstellen, dass das nicht besonders leicht ist, oder dass das heikle Befragungen sind, eine Mutter zu befragen, die gerade ihr Kind sucht, ihr Sohn vermisst, sodass das doch eher kompliziert ist. Wir haben die gesamte Familie, das gesamte familiäre Umfeld befragt, unter anderem die Großmutter, oder auch den leiblichen Vater, der in der Zwischenzeit in einer anderen deutschen Großstadt lebte. Wir haben auch mit entfernten Verwandten gesprochen, mit dem gesamten Bekanntenkreis, auch mit den Lehrern aus der Schule des Jungen. Es gab hier aber keine Hinweise, dass irgendjemand aus dem bekannten Familienkreis irgendwas damit zu tun haben könnte.
Wie ging es dann weiter? Also nachdem Sie dort erstmal nichts finden konnten, wie haben Sie weiter angesetzt für die Ermittlungen?
Wir haben sämtliche Überwachungsbilder von den umliegenden Supermärkten, von Parkplätzen, aber auch von den öffentlichen Verkehrsmitteln, von Straßenbahnen gesichert und haben diese ausgewertet. Das waren mehr als 300 Stunden Videomaterial. Aber auch hier war von dem Jungen nicht zu erkennen.
Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Was war mit vorbestraften Tätern im Umkreis von Potsdam?
Wir haben in der Umgebung mehr als 100 einschlägige Straftäter überprüft, darunter auch aus der Haft entlassene Sexualstraftäter. Wir haben die Personen befragt, haben logischerweise auch die Alibis geprüft und haben teilweise freiwillige Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt. Daraus haben sich aber auch keine weiteren Erkenntnisse generieren lassen.
Bereits 7 Tage nach dem Verschwinden kommt der Fall Leon zu Aktenzeichen XY ungelöst. Das war am 15. Juli 2015. Wir hören gleich mal in einen Ausschnitt aus der Sendung rein. Rudi, du hast damals die Zuschauerinnen und Zuschauer um Hinweise gebeten.
Seit genau einer Woche wird aus Potsdam der 6-Jährige vermisst. Hunderte Polizisten und freiwillige Helfer haben nach ihm gesucht, gefunden haben sie nichts. Bis zur Stunde ist nicht klar, was ihm zugestoßen ist. Hatte er einen Unfall oder wurde er Opfer eines Verbrechens? Einzige Spur ist nach wie vor dieses Foto und die Beschreibung des Jungen. 6 Jahre alt, 1,10 bis 1,20 groß, schmächtig, blonde Haare, blaue Augen. Bekleidet war er mit hellblauen Jeans, einem weißen Langarmshirt und dunkelblauen Turnschuhen mit weißer Sohle. Wer auch immer etwas sagen kann, wird natürlich gebeten, sich umgehend mit den Ermittlern aus Potsdam in Verbindung zu setzen.
Herr Brünsing, Sie hatten zu diesem Zeitpunkt ja wirklich sehr wenige Infos. Warum haben Sie trotzdem entschieden, sich an Aktenzeichen XY zu wenden?
Wir hatten relativ wenig verwendbare Informationen. Wir hatten eine große Anzahl von Hinweisen, aber keine gesicherten Erkenntnisse dazu, was mit dem Kind passiert ist. Wir haben insgesamt mehr als 1000 Zeugenbefragungen durchgeführt, die uns aber nicht weitergebracht haben, so dass wir dann zu diesem Zeitpunkt beziehungsweise der SOKO-Leiter jede Möglichkeit nutzen wollte, um weitere Hinweise und Informationen zu generieren. Und so sind wir an die Sendung herangetreten.
Und diese Möglichkeit, dann eben bei Aktenzeichen zu sein, hat das was gebracht? Gab es neue, weitere Hinweise auf Leons Verschwinden?
Es gab im Anschluss an die Sendung weitere Hinweise, die uns aber leider nicht wirklich entscheidend weitergebracht haben.
Und es wurde ja auch eine ziemlich hohe Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls hätten beitragen können, ausgelobt. 50.000 Euro, die kam damals von privater Seite, nicht?
Ja, das stimmt. Das war ein Bekannter, ein Freund der Familie.
Rudi, ist eine solche hohe Summe denn normal?
Nein, keineswegs. Das ist schon eine sehr hohe Summe, die da ausgelobt wurde. Das haben wir eher selten. Normal sind bis 5.000 Euro, die dann aber von staatlicher Seite kommen.
Wie läuft das denn eigentlich ab? Also kann jede Privatperson eine Belohnung aussetzen?
So etwas muss immer schriftlich erfolgen. Idealerweise bindet man aber die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit ein.
Und muss man denn dann auch belegen, dass man überhaupt so viel Geld hat, um es dann im Fall der Fälle auch auszahlen zu können?
Soweit ich weiß, nein. Das prüft niemand. Es könnte ja auch sein, dass ich das Geld im Moment zwar habe, aber vielleicht später nach Jahren eben nicht mehr. In jedem Fall besteht aber ein zivilrechtlicher Anspruch auf das Geld für denjenigen, der den entscheidenden Tipp abgibt. Der könnte notfalls das Geld dann bei dem, der die Summe ausgelobt hat, einklagen.
Unsere Redaktion hat dazu übrigens bei dem Rechtsanwalt nachgefragt, der im Auftrag der Familie von Leon unter anderem die Belohnung verwaltet hat. Das Geld wurde damals tatsächlich hinterlegt, also es wäre auf jeden Fall sofort verfügbar gewesen.
Ja, und obwohl es eine so hohe Belohnung gab, waren die Aussichten nicht gut. Mitte August, also gut einen Monat nach Leons Verschwinden, sagte der leitende Ermittler in einem Interview zum ersten Mal öffentlich, er gehe nicht davon aus, dass der Junge noch am Leben sei. Und, Herr Brünsing, kurz zuvor waren Sie auf eine Art Kondolenzschreiben für Leon gestoßen. Ein ziemlich perfides, muss man sagen. Können Sie uns das kurz schildern?
Ja, ein Brandenburger Bestattungsunternehmen hatte sich an uns gewandt. Es hatte eine Karte im Briefkasten, auf der sinngemäß etwas von in tiefer Trauer stand um den verstorbenen Jungen. Es war auch ein Todeszeitpunkt angegeben, 11.07. auf den 12.07. und zwischen 22 und 6 Uhr. Und ziemlich befremdlich auch die Todesursache, Ersticken. Und in Klammern das Wort sorry.
Ja, das klingt jetzt wie eine Art Bekennerschreiben. Warum war es im Briefkasten des Bestattungsunternehmens gelandet?
Der Verfasser der Karte hatte das Bestattungsunternehmen dort als Absender angegeben. Empfängerin sollte eigentlich die Mutter des Jungen sein. Allerdings war der Name nicht korrekt geschrieben bzw. nicht ausgeschrieben, sodass die Karte durch die Post nicht zugestellt werden konnte und an den vermeintlichen Absender, also das Bestattungsunternehmen, zurückgegangen ist. Also wir haben die Karte sichergestellt. Wir konnten dann auf der Karte DNA-Spuren feststellen, konnten die aber zu diesem Zeitpunkt noch keiner Person zuordnen.
Trotzdem, diese Karte sollte später noch eine Rolle spielen. Im August jedenfalls wurde die zuständige SOKO dann deutlich verkleinert. War das für Sie demotivierend?
Ja, war es. Das war für, glaube ich, alle Kollegen belastend. Viele von uns hatten Kinder im gleichen Alter wie der vermisste Junge. Wir haben Tag und Nacht in Schichten durchgearbeitet, haben alle möglichen Stellen letztendlich abgesucht, sind sämtlichen Hinweisen nachgegangen, hatten aber zu dem Zeitpunkt keine vielversprechenden Ansätze, um weiterzumachen.
Wie ging es denn Leons Mutter in dieser Zeit? Sie hat ja auch mitbekommen, dass die Polizei davon ausgeht, dass ihr Sohn nicht mehr lebt. Standen Sie mit ihr im Austausch?
Ja, das standen wir. Wir hatten speziell Kollegen dafür abgestellt, die den Kontakt zur Familie und auch natürlich mit der Mutter hielten. Und der Mutter ging es zu diesem Zeitpunkt nicht gut.
Also die Potsdamer Polizei ermittelt intensiv über Wochen und Monate und kommt doch nicht voran. Leon bleibt verschwunden. Der Sommer 2015 neigt sich dem Ende entgegen, als es zu einem zweiten Vermisstenfall kommt. Wir machen dafür einen Sprung in den Oktober und zwar nach Berlin. Knapp 3 Monate nach Leons Verschwinden.
Es ist der Morgen des 1. Oktober 2015. Der 4-jährige Cerim ist an diesem Donnerstag schon früh auf den Beinen. Seine Mutter nimmt ihn und seine 9 Jahre alte Schwester um 6 Uhr morgens mit auf den Weg zum Landesamt für Gesundheit und Soziales im Berliner Bezirk Moabit, dem sogenannten Lagiso. Die Familie stammt aus Bosnien und war kurz zuvor nach Deutschland geflüchtet. An diesem Morgen hat die Mutter einen Termin im Lagiso.
Es ist die Zeit, in der sehr viele Menschen nach Deutschland flüchten. Am Lagiso herrschen teils chaotische Zustände. Es ist eine zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete. Hunderte sind dort täglich unterwegs. Cerims Mutter hat sich so früh auf den Weg gemacht, um in der langen Schlange zumindest irgendwann im Laufe des Tages dran zu kommen. Sie hat auch Cerims ältere Schwester und ihr Baby mitgenommen. Cerim und seine Schwester wollen nicht stundenlang mit ihrer Mutter in der Warteschlange stehen.
Die beiden laufen über das Gelände und kehren immer wieder zu ihrer Mutter zurück. Der Junge mit kurzen, dunklen Haaren ist ein lebhaftes, fröhliches und vor allem zutrauliches Kind. Er ist es gewohnt, allein in Menschenmengen unterwegs zu sein und spielt auch gern mit Erwachsenen.
Ungefähr um 11.30 Uhr kommt der Junge nochmal zurück zur Warteschlange. Er hat Hunger und isst ein belegtes Brötchen, das seine Mutter mitgebracht hatte. Dann macht er sich wieder auf den Weg, diesmal allein. Als Cerim dann länger nicht wiederkommt, macht sich seine Mutter zunächst keine großen Sorgen.
Trotzdem beauftragt sie die ältere Schwester, ihren kleinen Bruder zu suchen. Die kann Cerim aber nicht finden. Gegen 14.15 Uhr hat die Mutter endlich das Ende der Warteschlange erreicht und kommt dran. Nach dem Termin sucht sie selbst auf dem Gelände des Lagiso nach ihrem Sohn. Sie fragt andere Geflüchtete, ob sie das kleine Kind gesehen hätten. Aber niemand weiß etwas. Cerim ist spurlos verschwunden. Gegen 16.30 Uhr verständigt die Mutter dann die Polizei.
Nachdem die ersten Suchmaßnahmen erfolglos verlaufen, übernimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin. Herr Brünsing, in Berlin verschwindet ein kleiner Junge am helllichten Tag von einem öffentlichen Ort. Wie haben Sie von dem Fall Cerim erfahren und wann und warum haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Fall gezogen?
Wir haben ziemlich schnell mitbekommen, was in Berlin passiert ist. Also innerhalb weniger Tage, das liegt ja schon an der räumlichen Nähe von Potsdam und Berlin. Und natürlich kommt man da schnell auf die Idee, dass es da einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt. Wir hatten auch Kontakt zu den Berliner Kollegen und haben Informationen ausgetauscht. Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine konkreten Anhaltspunkte bzw. Indizien, dass es hier wirklich einen Zusammenhang gibt.
3 Tage nach dem Verschwinden von Cerim geht die Berliner Polizei dann an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Unter anderem sucht sie mit Plakaten nach Cerim.
Die Beamtinnen und Beamten werten in den folgenden Tagen Videomaterial von Kameras aus, die in der Nähe des Lagiso in Moabit installiert sind. Und tatsächlich, eine von ihnen zeigt, wie der kleine Junge um 14.40 Uhr das Gelände des Lagiso verlässt, an der Hand eines unbekannten Mannes. Die Polizei veröffentlicht das Material am 8. Oktober, eine Woche nach Cerims Verschwinden. Daraufhin gehen erste Hinweise bei der Polizei ein.
Die Berliner Mordkommission übernimmt die Ermittlungen im Fall Cerim und auch sie wendet sich an Aktenzeichen XY ungelöst. Am 14. Oktober 2015 läuft die 500. Aktenzeichensendung und darin bittest du, Rudi, die Zuschauerinnen und Zuschauer um Hinweise. Und dabei spielen die Bilder, die den Mann mit dem kleinen Jungen an der Hand zeigen, eine ganz entscheidende Rolle. Wir hören mal rein in den Ausschnitt.
Die Kripo versucht derzeit händeringend, die Identität des Mannes zu ermitteln. Er hat ein mitteleuropäisches Aussehen, ist etwa 35 bis 50 Jahre alt, schlank, dunkle, mittellange Haare mit Geheimratsecken. Er trägt einen Bart und eine Brille. Seine Kleidung,
Ein heller Pulli mit dunklem Kragen, eine helle Hose und dunkle Schuhe. Die Frage, wer kennt diesen Mann oder weiß, wo er sich derzeit aufhält?
Rudi, ihr habt in der Sendung auch einen Ausschnitt aus dem Video und mehrere Standbilder von dem unbekannten Mann gezeigt. Gab es denn nach der Ausstrahlung konkrete Hinweise, also irgendetwas, hat jemand den Mann wiedererkannt?
Es gab zwar Hinweise, das Problem war aber, dass die Qualität der Videoaufnahmen sehr schlecht war. Der Mann war nur sehr verschwommen abgebildet und in Konturen zu erkennen. Einen konkreten Hinweis gab es also nicht.
Und auch in Berlin wird jetzt also eine Sonderkommission eingerichtet. Bis zu 50 Beamtinnen und Beamte arbeiten an dem Fall.
Eine gute Woche nach der Aktenzeichensendung stößt die Polizei auf ein weiteres Überwachungsvideo vom 1. Oktober, dem Tag von Cherims Verschwinden. Es kommt von einer Kamera, die an einer Gaststätte nur rund 700 Meter vom Lageso entfernt angebracht wurde. Darauf ist um 13.30 Uhr derselbe Mann zu sehen, der eine gute Stunde später von der anderen Kamera am Lageso aufgenommen wurde, wie er mit Cherim an der Hand das Gelände verlässt.
Auf diesen Aufnahmen ist das Gesicht des verdächtigen Mannes deutlich besser zu erkennen. Nachdem die Berliner Mordkommission das neue Video ausgewertet hat, veröffentlicht sie das Bildmaterial am 26. Oktober. Und von da an geht alles sehr schnell.
Am Morgen des 28. Oktober 2015 liest Petra T. wie immer die Lokalzeitung. Sie wohnt mit ihrem Mann Harald T. und ihrem 32 Jahre alten Sohn Mike T. in Brandenburg. Die Namen der hier genannten Personen sind übrigens aus rechtlichen Gründen von uns geändert.
Als Petra T. an diesem Morgen also die Zeitung aufschlägt, erkennt sie ihren Sohn auf den Bildern des neu veröffentlichten Videomaterials. Auch ihr Mann Harald ist sich sicher. Der Gesuchte auf dem Bild in der Zeitung ist Mike.
Petra T. konfrontiert ihren Sohn noch am Morgen damit. Der streitet jedoch alles ab und fährt mit dem Auto davon. Aber seine Mutter bleibt hartnäckig, hakt im Laufe des Tages per SMS mehrfach nach. Doch Mike T. antwortet nicht. Am nächsten Morgen stellt Petra T. ihren Sohn erneut zur Rede. Nun gibt Mike zu, der Mann auf dem Video zu sein. Und er sagt, dass der Junge, den er auf den Aufnahmen an der Hand gehalten hatte, tot sei.
Petra T. fordert ihren Sohn auf, sich der Polizei zu stellen. Der erklärt sich dazu bereit und sucht auch gleich Telefonnummern von Rechtsanwälten heraus. Eigentlich hätten sie dann gemeinsam zur Polizei gehen wollen, doch dann fährt Mike T. wieder mit dem Auto weg. Er wolle Beweise holen, sagt er seiner Mutter. Petra T. hält es nach einer Stunde nicht mehr aus und ruft die Nummer an, die neben dem Fahndungsfoto in der Zeitung abgedruckt ist. Dem Polizeibeamten am anderen Ende der Leitung sagt sie, der Mann auf den Bildern ist mein Sohn.
Die Berliner Polizei gibt eine bundesweite Fahndung nach Mike T. heraus. Als der 32-Jährige kurz darauf wieder zu seinen Eltern fährt, erwartet ihn die Polizei bereits. Im Kofferraum von Mike T. entdecken die Beamtinnen und Beamten eine gelbe Plastikwanne. Darin mit Katzenstreu bedeckt die Leiche des 4 Jahre alten Cherim. Mike T. wird festgenommen und zur Überraschung der Polizei gesteht er bei der ersten Beschuldigtenvernehmung, einen weiteren Jungen getötet zu haben. Leon aus Potsdam. Herr Brünsing, wann kam diese Nachricht?
Die Berliner Kollegen haben den Tatverdächtigen ja vernommen. Und als sich hier Anzeichen ergaben, dass es einen Zusammenhang mit unserem Fall geben könnte, sind wir sofort informiert worden.
Was hat Mike T. denn zu Leon ausgesagt und waren Sie bei den Vernehmungen dabei?
Er sollte ja am Folgetag weiter vernommen werden. Wir sind dann auch nach Berlin gefahren und sollten an dieser Vernehmung dran teilnehmen. Allerdings hat die dann nicht stattgefunden, weil er auf Anraten seines Rechtsbeistandes von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hat. In den ersten Gesprächen, also in der Vernehmung, hat er ja hauptsächlich über den Mord an dem Berliner Jungen gesprochen. Er hatte aber zumindest eingeräumt, den Jungen aus Potsdam getötet zu haben und in einer Kleingartenanlage in Brandenburg vergraben zu haben. Diese Kleingartenparzelle hatte er circa 1 Jahr vor der Tat dort gepachtet.
Wie sahen denn dann Ihre nächsten Schritte aus?
Wir haben dann ein Team bestehend aus Kriminalisten und Kriminaltechnikern zu der Kleingartenanlage geschickt, die dann das betreffende Grundstück abgesucht haben und auch relativ schnell eine vergrabene Kinderleiche gefunden haben. Die Spurensicherung, die Tatortarbeit lief dort in dieser Kleingartenanlage über mehrere Tage. Und im Rahmen einer DNA-Analyse konnten wir dann zweifelsfrei feststellen, dass es sich um den vermissten Jungen aus Potsdam handelt.
Wir haben für diese Folge mit dem Rechtsmediziner Dr. Sven Hartwig gesprochen. Er hat sowohl die Leiche von Leon als auch die von Cherim obduziert. Anhand seiner Untersuchungen können die Ermittler zumindest einen Teil der Tathergänge in beiden Fällen rekonstruieren.
Dr. Sven Hartwig ist Facharzt für Rechtsmedizin und leitet die Abteilung für forensische Toxikologie am Institut für Rechtsmedizin an der Charité in Berlin. Als Polizeibeamte Cherims Leiche am 29. Oktober 2015 im Kofferraum finden, hat Sven Hartwig nachmittags Bereitschaftsdienst und ist somit für den Fall zuständig.
Die gelbe Wanne mit Cherims Leiche wird im Fahrzeug von Mike T. nach Berlin in die Tiefgarage des Landeskriminalamts gebracht. Damit keine Spuren verloren gehen, wird der Leichnam erst im Beisein des Rechtsmediziners geborgen. Bis tief in die Nacht obduzieren Sven Hartwig und sein Team das tote Kind. Die Rechtsmediziner stellen fest, dass Cherim zu Tode stranguliert wurde. Zwischen Tötung und Bergung der Leiche lagen rund 4 Wochen. Sven Hartwig sagt, dass die Art, wie Mike T. die Leiche aufbewahrt hatte, nämlich, dass er sie mit Katzenstreu bedeckt hatte, bei der Obduktion geholfen hat.
Das hat zu einer Konservierung des Leichnams beigetragen, sodass wir auch nach diesen 4 Wochen eigentlich recht gut die Befunde einer Strangulation erheben konnten. Wir haben darüber hinaus auch Zeichen einer körperlichen Misshandlung festgestellt. Wir haben keine Hinweise auf eine sexuelle Misshandlung mit gewaltsamer Komponente festgestellt.
In die Obduktion von Cherim platzt dann die Nachricht, dass Mike T. auch den Mord an Leon gestanden hat. Am nächsten Tag fährt Sven Hartwig zu der Kleingartenanlage, um bei der Bergung von Leons Leiche dabei zu sein. Mike T. hatte das Kind unter mehreren Schichten Erdreich, einer Teichfolie und Gehwegplatten vergraben. Der Leichnam liegt in einem Karton in einem Vakuumbeutel verpackt. Daneben ein weiterer Beutel mit der Kleidung des Kindes vom Tag seiner Entführung.
Die Leiche soll zügig obduziert werden, um noch möglichst viele Beweise zu sichern. Deshalb entscheiden die Staatsanwaltschaften von Berlin und Potsdam, Leons Leiche in die Charité zu bringen. Dort obduziert Sven Hartwig nach Cherim auch Leon.
Wir konnten trotz der inzwischen eingesetzten Fäulnis bei nahezu 4 Monaten Zeit zwischen der Tötung und dem Entdecken des Leichnams noch eine Strangulationsmarke am Hals feststellen und auch innere Halsbefunde, die in Richtung einer Strangulation wiesen. Die Befunde waren natürlich nicht in der Weise ausgeprägt nachvollziehbar, aber dadurch, dass wir diesen Tötungsmechanismus des Täters ja schon kannten, ergab sich hier durchaus eine Übereinstimmung. Darüber hinaus fanden sich sehr ähnliche Zeichen einer Misshandlung und ein Hinweis auf eine sexuelle Misshandlung.
Mike T. hatte also beide Kinder erdrosselt, nachdem er sie sexuell missbraucht hatte. Und er hatte seine Taten offenbar geplant. Das zeigen die toxikologischen Untersuchungen von Sven Hartwig. Noch etwas anderes kann der Mediziner feststellen. Beiden Kindern war ein frei verkäufliches Schlafmittel verabreicht worden, um sie ruhig zu stellen. Bei Cherim werden zusätzlich Spuren von Chloroform, einem Narkosemittel, festgestellt.
Die Obduktionen ergeben auch, dass beide Kinder binnen 24 Stunden nach ihren Entführungen umgebracht wurden. Darüber, was in der Zwischenzeit passiert ist, kann die Rechtsmedizin wenig Aufschluss geben. Diese Frage zu klären, ist nun wieder Aufgabe der Polizei. Die Geschehnisse auf dem Gelände des Berliner Lageso am 1. Oktober 2015 lassen sich durch die Aussage des Beschuldigten Mike T. weitgehend rekonstruieren. Demnach lockt er den 4-jährigen Cherim mit einem Stoffteddy. Dieser Teddy wird später auch auf den Bildern der Überwachungskameras zu sehen sein. Dann holt er dem Jungen einen Becher Wasser. So erschleicht er sich langsam das Vertrauen des ihm fremden Kindes. Gegen 14.40 Uhr verlässt er das Gelände des Lageso. Er hat den kleinen Cherim an der Hand.
Wo sich Mike T. in den folgenden 6 Stunden mit dem Kind aufhält und was er mit ihm macht, ist bis heute ungeklärt. Sicher ist aber, dass er gegen 21 Uhr mit dem Auto zu Hause ankommt. In dem Haus, in dem er mit seinen Eltern lebt. Der 4-Jährige ist mit einem Schlafmittel sediert. So gelingt es Mike T., das Kind unbemerkt in sein Zimmer im 1. Stock des Einfamilienhauses zu bringen. Der Vater schläft bereits, die Mutter sitzt unten vor dem Fernseher und bemerkt deshalb nichts von der Ankunft ihres Sohnes.
In dieser Nacht missbraucht Mike T. den entführten Jungen mehrfach. Immer wieder fotografiert er ihn, macht auch Videoaufnahmen. Am darauffolgenden Morgen setzt er den Missbrauch fort. Cherim lässt alles über sich ergehen. Mike T.s Eltern bekommen von den ungeheuerlichen Vorgängen in ihrem Haus weiterhin nichts mit. Seine Mutter ist seit 7 Uhr arbeiten, sein Vater zwischenzeitlich beim Einkaufen. Erst am Nachmittag beginnt der kleine Junge zu weinen und nach seiner Mutter zu schreien. Damit der Vater das Kind im ersten Stock nicht hört, beschließt Mike T., es zu töten. Da ist es zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr. Seinen Leichnam legt er in der gelben Plastikwanne ab. Diese deponiert er in der angrenzenden Abstellkammer seines Zimmers. Völlig ungerührt macht er sich danach etwas zu essen und bricht gegen 18 Uhr zur Arbeit auf.
Um Verwesungsgeruch zu verhindern, besorgt Mike T. Katzenstreu. Er bedeckt damit den Leichnam des Jungen. So bleibt er über Wochen unbemerkt in der Abstellkammer liegen. Erst nachdem seine Mutter ihn mit dem Zeitungsbericht konfrontiert, bringt er die Wanne mit dem toten Kind zu seinem Auto und verstaut diese im Kofferraum.
Ein brutales und unglaublich abgebrühtes Vorgehen. Herr Brünsing, wissen Sie inzwischen auch, was er mit Leon nach seiner Entführung gemacht hat?
Leider wissen wir dazu sehr wenig. Der Täter hat weder bei uns noch später bei Gericht Aussagen dazu gemacht, was er mit dem Jungen gemacht hat. Nur, dass er ihn dort in der Kleingartenanlage vergraben hat. Wir haben in seinem Fahrzeug Haare des Jungen gefunden, so dass als Version im Raum steht, dass er den Jungen mit dem Fahrzeug transportiert hat. Wir wissen aber nicht genau, wie und wo er auf das Kind getroffen ist und was danach passiert ist. Wir und später auch das Gericht konnten nur versuchen, uns das Ganze aus den sonstigen Ermittlungsergebnissen herzuleiten.
Was haben Sie denn noch herausgefunden, nachdem Mike T. festgenommen war?
Wir haben bei den Ermittlungen alle möglichen Dinge gefunden, die auf Misshandlung schließen lassen. Wir haben unterschiedliche Fesselinstrumente, Kabelbinder festgestellt. Wir haben bei der Auswertung des Laptops von ihm feststellen müssen, dass er auch Gewaltpornografie konsumiert hat. Er hatte unzählige Fotos von fremden Mädchen und Jungen, augenscheinlich aus Zeitungen ausgeschnitten. Er hatte Spielsachen und Süßigkeiten und auch Schlafmittel und Betäubungsmittel.
Und dann gab es ja auch noch ein Ergebnis in Bezug auf die Karte, die eigentlich an Leons Mutter gehen sollte und die dann an das Bestattungsunternehmen zurückging. Über die DNA-Analyse konnten sie nämlich belegen, dass diese Karte tatsächlich von Leons Mörder stammte. Von Mike T. Warum hatte er das gemacht?
Dazu hat er sich im Verfahren nie geäußert, so dass ich dazu nur spekulieren könnte.
Waren Leon und Cherim Zufallsopfer?
Auch das wissen wir nicht. Er hatte zu den Tatzeitpunkten jeweils Urlaub und war mit dem Auto unterwegs. Wir können nicht sagen, wie er auf die Kinder aufmerksam geworden ist. Das kann nur er uns sagen.
Sind Sie sich denn sicher, dass die beiden Jungen die einzigen Opfer von Mike T. sind?
Wir haben sein Grundstück in der Kleingartenanlage komplett umgegraben, um zu sehen, ob dort weitere Leichen vergraben sind. Wir haben dort aber nichts weiter gefunden. Er hat auch über keine weiteren Morde gesprochen, sodass wir am Ende der Ermittlungen immer noch davon ausgehen, dass die beiden Jungs die einzigen Opfer waren.
Bei diesen schrecklichen Taten stellt man sich ja zwangsläufig die Frage, wer ist dieser Mann, der zwei kleine Kinder am helllichten Tag entführt, missbraucht und so kaltblütig tötet? Verena Meyer hat versucht, uns darauf eine Antwort zu geben. Sie ist Journalistin und schreibt aus Berlin für die Süddeutsche Zeitung. Sie hat die Fälle von Beginn an begleitet und auch den Prozess gegen Mike T. vor dem Landgericht Potsdam intensiv verfolgt.
Insgesamt 12 Verhandlungstage dauert der Prozess vor der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Potsdam. Vom 14. Juni bis zum 26. Juli 2016. Laut Verena Meyer hat sich im Laufe der Verhandlung ein sehr gutes Bild von Mike T.s Persönlichkeit ergeben.
Mike T. hat mit Anfang 30 noch keine Beziehung gehabt. Also alles, was mit Beziehungen und Sexualität zu tun hatte, kannte er nur aus Gewaltpornografie. Das wurde auch vor Gericht festgestellt, dass es da so einen Laden gab, wo er sich da diese einschlägigen Videos besorgt hat. Er war ein Außenseiter und es ist früh aufgefallen, dass die einzigen Menschen, mit denen er konnte, unter Anführungszeichen, oder zu denen er sich hingezogen fühlte, Kinder waren.
Mike T. wurde schon früh häufig in der Nähe von Kindern gesehen. Er sammelte Puppen und Kinderkleider und zeigte allgemein eine Affinität zu Kindern. Im Prozess wurde aber auch deutlich, dass dieses Verhalten nicht zwangsläufig auf ein sexuelles Interesse an Kindern hindeuten musste.
Der Grund, warum er diese Taten begangen hat, die hat der psychiatrische Sachverständige so beschrieben. Also Mike T. ist jetzt nicht von vornherein pädophil, sondern Kinder waren halt seine Bezugspersonen. Das ist ja oft bei diesen Tätern der Fall, dass es jetzt gar nicht um ein sexuelles Ausleben geht, sondern um ein Ausleben von Macht. Und Kinder sind nun mal leichte Opfer, sind Personen, an denen man Macht gut ausleben kann, vor allem wenn man selber ein sehr schwacher Mensch ist. Und das war in dem Fall auch so. Und der Gutachter hat auch gemeint, dass sich Mike T. so in seine Gedankengebäude verstiegen hat mit diesen Kindern, dass er sozusagen sich mit Kindern umgibt, dass er irgendwann den Bezug verloren hat zu dem, was richtig und was falsch ist und gedacht hat, ja, er kann jetzt diese Kinder, die er sieht, auch einfach so mitnehmen.
Wie schwer muss so ein Prozess für die Angehörigen zu ertragen sein? Verena Meyer, jedenfalls ist das schreckliche Schicksal der beiden Mütter, die ihre Kinder auf diese Weise verloren haben, heute noch vor Augen.
Was das Ganze wirklich auch so tragisch macht, ist, dass die beiden Mütter eigentlich nur das Beste für ihre Kinder wollten und keine Fehler gemacht haben. Also zum Beispiel die Mutter ist extra in diese ruhige Wohnlage bei Potsdam gezogen, weil sie wollte, dass der Junge sich da bewegen kann, ohne etwas fürchten zu müssen. Also sie hat wirklich alles richtig gemacht, um ihr Kind zu schützen. Und auch die Mutter von, also die kam im Zuge der Flüchtlingskrise nach Berlin, hatte sich aufgemacht aus Bosnien über Schweden, ist sie dann nach Deutschland gekommen, weil sie auch ihren Kindern eine bessere Zukunft bieten wollte. Sie ist jeden Morgen, also wirklich so gegen 3 Uhr morgens, hat sie sich da schon am Lager so angestellt mit ihren Kindern, damit sie endlich diese Papiere bekommen. Also auch sie hat einfach alles getan für ihr Kind. Und das hat mich schon sehr beeindruckt an dem Fall.
Am 26. Juli 2016, ein gutes Jahr nach dem ersten Mord, spricht das Landgericht Potsdam das Urteil. Mike T. wird wegen zweifachen Mordes, unter anderem in Tateinheit, mit schwerem sexuellen Kindesmissbrauch zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellt zwar die besondere Schwere der Schuld fest, sodass Mike T. nicht vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden kann. Eine Sicherungsverwahrung nach Ende der Strafe ordnen die Richter jedoch fürs Erste nicht an. Herr Brünsing, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf diesen Fall zurück?
Es war eine Zeit der intensiven, teilweise auch belastenden Ermittlungsarbeit, die geprägt war von einem sehr langen Zeitraum, in dem wir keine heiße Spur hatten, die uns der Lösung des Falls näher gebracht hätte. Letztendlich konnten wir den Fall dann aber doch lösen, auch aufgrund der Ermittlungsarbeit der Berliner Kollegen, sodass der Täter ermittelt werden konnte und letztendlich auch verurteilt wurde durch das Gericht.
Danke Ihnen für diese abschließenden Worte. Damit sind wir am Ende dieser Folge und wir verabschieden und bedanken uns ganz besonders bei Ihnen. Ulf Brünsing war bei uns im Studio, Kriminalhauptkommissar der Kripo in Potsdam. Danke für die Einblicke in Ihre sehr komplexe Ermittlungsarbeit, die letztlich zum Erfolg führte.
Danke fürs Gespräch.
Danke auch von mir. Kommen Sie gut nach Hause.
Außerdem bedanken wir uns bei Rechtsmediziner Sven Hartwig und der Journalistin Verena Meyer für ihre Informationen zu diesem Fall. Ein weiterer besonderer Dank gilt dem Autor dieser Folge, nämlich Jonas Wengert. Das war's, bis zum nächsten Mal.
In 2 Wochen gibt's wie immer die nächste Folge. Alle Infos zum Fall findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Bis dann.
Wie immer, am Schluss der herzliche Wunsch von mir, bleibt sicher.
Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bumfilm im Auftrag des ZDF.